Ja, wenn man Momentum hat, dann bewegt sich gerade alles in eine Richtung, die man haben will oder nicht haben will. Und dann glauben alle, dass es in die Richtung geht. Das ist dann selbst eine Prophezeiung, oder?
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Andreas Idel. Mit Andreas spreche ich zum zweiten Mal. Zum ersten Mal war er in der Folge 186 zu Gast und damals sprachen wir über den Beginn von Cropster, denn Cropster gibt es bereits seit 2008. Damals gründete Andreas mit zwei Freunden das Unternehmen und einer ganz klaren Vision. Und einiges ist gleich geblieben während dieser Zeit, aber es gibt auch einige Neuigkeiten, denn Cropster hat mittlerweile einen neuen Mehrheitseigentümer. Zusätzlich wurde vor einiger Zeit ein südkoreanisches Unternehmen von Cropster übernommen. Die Ausrichtung von Cropster ist ja sehr ambitioniert. Also die Ziele, was sie verfolgen, wirklich die komplette Supply Chain, die digitale Supply Chain im Kaffeebereich abzubilden. Und es ist einfach spannend zu hören von Andreas, wie er das sieht, wie er an die ganze Sache rangeht. Aber auch andere Themen spielen eine Rolle, wie zum Beispiel Innovation, aber auch generell die Kaffeewelt, Momentum, Ziele und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Andreas Idel. Hat sich in den letzten Jahren deine Meinung gegenüber Unternehmertum verändert, Andreas?
Jetzt müsste überlegen, was ich damals gesagt habe. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat sich viel geändert und man lernt dazu. Und dann wird sich meine Meinung auch ein bisschen verfeinert haben, würde ich annehmen.
Was ist jetzt so deine derzeitige Definition von Unternehmertum?
Das ist dieser innere Drang, würde ich nicht sagen, aber diese innere Motivation, was zu tun, zu bewegen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ohne es auch wirklich zu tun, ohne zu wissen, wie genau das passiert und wann man genau da ist und das auch wirklich dann angeht.
Wie geht es dir jetzt eigentlich damit, weil bei Cropster, es gibt ja jetzt einen Mehrheitseigentümer. Wie ist es da dann noch die Verantwortung zu tragen, weil ja quasi jetzt, der Großteil der Firma gehört ja jetzt quasi jemand anderen, wenn man so möchte.
Ja.
Hat man dann mehr Verantwortung, spürst du dann weniger Verantwortung? Ändert sich dann auch das Rollenbild, das Commitment vielleicht auch, die Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen und den MitarbeiterInnen?
Na, die Verpflichtung hat sich nicht geändert. Wir haben Cropster gegründet mit der klaren Vision, wo wir hinkommen wollen. Das ist immer noch Bestand, darum ist auch dieser Investor eingestiegen. Wir wollen da hinkommen. Das heißt, da, das ist immer noch dasselbe. Aber die Verantwortung hat sich ein bisschen geändert, weil jetzt ist meine Entscheidungsfläche, wo ich was tun kann, ohne jemand zu fragen, kleiner geworden. Und ich muss das natürlich koordinieren auf Shareholder-Ebene oder Gesellschafter-Ebene, da hat sich die Ver ja, das hat sich das ein bisschen limitiert. Aber es ist okay, ist immer noch relativ ein freies Feld.
Wie habt ihr damals die Entscheidung getroffen mit dem Investor, dass ihr die Mehrheitsanteile sozusagen übergebt?
Wir haben damals mit mehreren Investoren gesprochen. Wir wollten jemanden haben, der uns bei der Vision unterstützt und das glaubhaft auch machen kann. Wir wollten auch einen Investor haben, der diesen Wachstumsschritt schon mit mehreren Firmen gemacht hat, im Bereich der Technologie, die Expertise auch hat. Und dann haben wir gesehen, dass, ich meine, dieser Investor ist Verdane, das können Sie ja nachschauen. Verdane ist auch ein B Corp wie mir. Sie haben einige soziale und ja, gesamtheitlich Gesellschaft- und Umweltstandards implementiert im Fonds, die wir auch haben, und da haben wir ein großes Alignment der Werte gehabt. Und das hat am Schluss dann insgesamt ein Gesamtpaket dargestellt und gesagt haben, das ist die ideale Partnerschaft für uns eigentlich zu der Zeitpunkt.
Wie sehr ist das dann eine Glaubensfrage? Weil wissen kann man ja nie, ob sowas funktioniert. Gibt's da so eine Gewichtung, wie viel ist Glauben, wie viel ist Wissen, dass so ein Schritt der richtige ist?
Ja, es muss schon beides passen. Ich würde eher sagen, man kann da eine Bauchentscheidung oder Kopfentscheidung, wenn es zusammenpasst, ideal. Sonst muss man ein bisschen reflektieren. Na, es ist natürlich einiges Glauben, aber man kann auch viel rausfinden. Also erstens, so ein Investitionsprozess ist ja dann am Schluss fast 9 Monate gegangen. Da macht man Due Diligence auch auf die andere Seite. Also wie funktioniert der Fonds, wie werden Entscheidungen getroffen, wie geht es anderen Firmen im Fonds zum Beispiel oder Firmen, die nicht mehr drin sind. Und da kriegt man dann schon ein Bild zusammen, das abgesehen von einem Werbungsprospekt natürlich aussagekräftig ist.
Wie ist die Erwartungshaltung dann eigentlich an euch? Also gibt es da irgendwelche, ich sage jetzt mal, irgendwelche Zahlen, die was ihr erreichen müsst, oder gibt es irgendwelche großen Metriken, was ihr gesagt habt, das sind die nächsten Meilensteine, weil ich habe gelesen, ihr wollt so die komplette digitale Lieferkette quasi im Kaffeebereich abbilden. Das ist ja schon ein großer Meilenstein oder ein großes Ziel, was dann hervorkommt.
Ja, da gibt es Erwartungen, welche Probleme wir lösen, welchen Wert wir bringen, bis wann, was wir circa dafür tun müssen auf die nächsten 5 Jahre, natürlich im Groben. Und da gibt es Meilensteine, was sagen wir, wenn wir was Neues dazu tun, wie viele User sagen wir, ist das, ab wann ist es erfolgreich, finanziell beziehungsweise auch in der Nutzung insgesamt, dass wir sagen, wir sind am richtigen Weg. Und das besteht teilweise aus einer Globalisierung vom Verkauf, was wir derzeit machen. Auf der anderen Seite haben wir oder werden wir noch weiter Unternehmen dazu kaufen und integrieren. Und dann ist noch einiges dabei, wie wir unser Produkt sehr progressiv weiterentwickeln. Und da haben wir überall so Indikatoren, um zu sehen, ob das in die richtige Richtung geht, ob wir es ändern müssen und so weiter.
Wie groß ist eigentlich euer Vorsprung im Softwarebereich? Also wie kann man das messen? Also wie entwickeln sich auch Mitbewerber zum Beispiel weiter in dem Bereich?
Wie können wir das messen? Gute Frage. Also wir sind ja B2B, und wenn wir eine Firma ansehen, können wir die qualifizieren, wie passend dieser Kunde für uns wäre. Und für alle Kundengruppen, die wir haben, also im Speziellfall bei uns jetzt Kaffeeröstereien verschiedener Größen, überlegen wir uns, welche Jobs müssen die machen, um zu funktionieren. Weil eine Firma mit 5 Personen oder 100 Personen hat verschiedene Volumen, hat verschiedene Verarbeitung, hat verschiedene Probleme und so weiter. Und wir überlegen, für welche Segmente wir hier welche Jobs abdecken müssen in unserer Software, damit ein guter Wert entsteht und wirklich was Sinnvolles rauskommt. Und wir messen uns und unsere Mitbewerber in diesen Jobs pro Segment, wie gut wir das abdecken und wie viel Wert wir dazu liefern.
Also du hast schon mal zu mir gesagt, Kaffee wird immer getrunken. Das ist ja eigentlich der große Vorteil an eurem Markt, aber ich habe jetzt einmal gehört, es wird schon immer noch Kaffee getrunken, aber weniger Kaffee. Also die Nachfrage ist auch nach wie vor relativ hoch, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel die Ernten gar nicht mehr so gut sind. Spürt ihr das auch oder hat es dann Auswirkungen auf euch als Cropster oder weniger?
Nicht direkt, weil wir kaufen ja keinen Kaffee oder handeln mit keinem Kaffee natürlich. Wir hatten Ende 2024 hat sich eine Missernte in Brasilien abgezeichnet. Brasilien ist der größte Arabica-Produzent der Welt. Und das hat dann den Handelspreis, glaube ich, ziemlich genau verdreifacht innerhalb von ein paar Wochen. Das heißt, das merkt man dann schon. Natürlich ist da ist eine Krisenstimmung in der Industrie. Aber das ist nicht primär ein Faktor, wie es dann uns geht und was wir tun müssen.
Als wir uns zum letzten Mal getroffen haben, wo wir mal gemeinsam essen waren, da hast du mir sehr viel über Momentum gesprochen, und das habe ich einen sehr spannenden Punkt gefunden, wo du gesagt hast, okay, dass man ab und zu sagt, das hat funktioniert, aber hat das funktioniert, weil wir das gut gemacht haben oder weil wir einfach Momentum haben? Wie blickst du jetzt eigentlich so auf das Wort oder was sind deine Gedanken dazu, Momentum zu haben? Habt ihr momentan Momentum? Was ist Momentum überhaupt? Weil über das spricht ja eigentlich niemand dann.
Ja, wenn man Momentum hat, dann bewegt sich gerade alles in eine Richtung, die man haben will oder nicht haben will. Und dann glauben alle, dass es in die Richtung geht. Das ist dann selbst eine Prophezeiung, oder? Wir haben Momentum derzeit. Und für mich ist meistens eigentlich klar, wie kommt man zum Momentum? Da braucht es relativ viel Anschubarbeit am Anfang. Aber irgendwann ist es da und dann läuft das eine Zeit lang. Da kriegt man es auch wieder raus.
Wann, aber das kann man ja nicht bestimmen, oder? Also man kann halt nur, es ist ja nur wahrscheinlich, man macht einen Schritt und vielleicht geht es gut und vielleicht geht es nicht gut. Oder kann man das halt wirklich planen, Momentum?
Nein, das kann man nicht planen, aber das kommt da nicht von selber. Ich glaube, also wenn, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, du machst ein neues Produkt, du hast eine Idee und dann wird die Idee ziemlich sicher nicht genau dann so auf dem Markt gehen, wie du am Anfang hast. Dann gehst du iterativ hin und verbesserst, du findest raus. Dann ist halt gut, du hast so Konzepte, die du Leuten zeigen kannst, also Feedback holen, dann verbesserst du, dann machst du eine Alpha, eine Beta-Version, was auch immer. Und das hilft dir dann, immer mehr Feedback zu haben und je mehr dann potenzielle Kunden das sehen und das gut finden oder auch dann implementieren, desto mehr wird das ein reales Ding, ein reales Produkt, ein realer Service, den Leute verwenden können. Und wenn das dann funktioniert und die Firma rausgefunden hat, also wir rausgefunden haben, wie machen wir es und wie verkaufen wir es, die Kunden rausgefunden haben, wie bauen sie das ein und wie ist der Wert dann schlussendlich, den sie daraus haben, auf dem kann man aufbauen und dann ändert sich die Arbeit und dann kommt man in ein Momentum rein mit der Zeit.
Wann habt ihr zum letzten Mal das Momentum verloren?
Letztes Jahr.
Okay, wieso?
Das war in der Zeit, dass dieser Marktpreis, also dieser Kaffeehandelspreis rauf ist und dann haben wir relativ viele Supply Chain Verwerfungen gehabt durch die Tariffs von den USA. Da haben sich viele Handelsströme umgebaut und das hat zu wahnsinnig viel Unsicherheit am Markt geführt. Ganz viel Stress für die Firmen, ihre Wertschöpfungsketten überhaupt zu managen. Und die haben teilweise einen Planungshorizont gehabt von unter 2 Wochen in der Zeit. Und das ist natürlich wahnsinnig wenig. Und dann merken wir das natürlich. Und dann kommt einmal viel zum Stehen in dieser Zeit.
Das heißt, das Momentum ist gestoppt worden von außen und nicht von innen.
Ganz genau, ja.
Und wie baut man das dann wieder auf? Ist das auch ist ja wieder Außenfaktor, oder? Dass man das Momentum dann wieder aufbauen kann. Das hängt ja dann auch wieder von äußeren Umständen ab. Oder passt man sich dann so an, dass man trotz der äußeren Umstände wieder Momentum hat?
Genau. Du musst dann wieder rausfinden, was trotzdem funktioniert, wieder diese Anschubarbeit investieren und wieder damit weitermachen.
Was war dann konkret diese Anschubarbeit, was ihr gemacht habt, um da wieder rauszukommen?
Das sind viele einzelne Dinge, die passiert sind. Wir haben viel in der Kommunikation nach Hause geändert. Wir sind ein Software-Tool, um eine Rösterei zu managen. Ich kann einer Seite Qualität verbessern, aber ich kann auch produktiver werden. Wir sind mehr in die produktive Schiene gegangen. Wir haben nun den Verkaufsprozess und Kundenbetreuung umgebaut im Sinne von, wie das Team strukturiert ist und wie wir da mit Kunden arbeiten. Und damit haben sich kontinuierlich wieder Parameter verbessert und das funktioniert dann jetzt wieder.
Wo ist euer Kernmarkt?
Das kommt darauf an, wie man Geografie aufschlüsselt.
Okay.
Also unser Land, in dem wir die meisten Kunden haben, die größten Kunden haben und am meisten Umsatz machen, ist die USA. Gesamt ist Nordamerika und Europa circa gleich groß bei uns. Jetzt ist halt die Frage, wie du es abgrenzen willst. Natürlich ist Deutschland als Markt viel kleiner wie die USA.
Viele Unternehmen versuchen in die USA zu kommen mit ihren Softwareprodukten und können da überhaupt nicht Fuß fassen. Also warum habt ihr das geschafft? Weil da werden ja jetzt auch mittlerweile wahrscheinlich immer mehr Mitbewerber da sein und trotzdem ihr von Tirol heraus, aus Innsbruck heraus, schafft es halt einfach in Amerika einfach einen Marktanteil zu haben. An signifikanten höchstwahrscheinlich im Jahr.
Nein, wir sind absolut Marktführer. Ja. Das ist nicht nur für die USA, das ist mit Asien genauso. Wir haben einfach doch ganz objektiv einen österreichischen und einen bayerischen Mindset. Und wir glauben, dass die Welt so funktioniert und das ist einfach nicht wahr. Die Kommunikation und wie Leute interagieren, wie sie Geschäfte machen, wie sie eine Kaufentscheidung treffen, ist in den USA einfach anders. Und wenn ich da mit so einem europäischen Approach hingehe, wie Leute das machen, dann wird das nicht funktionieren. Das ist lost in translation. Und da kann man sich die Zähne ausbeißen. Etwas ganz was anderes, was in den USA ganz wichtig ist, in B2B, auf deiner Website muss eine amerikanische Telefonnummer sein. Ist total wichtig. es muss jemand lokal sein. Sie wollen einen amerikanische Kundenbetreuung haben und da muss man auch kulturell und sprachlich halt da sein, dass das dann auch funktioniert. Und gegebenenfalls muss das auch das Pricing anders aussehen. Und in Asien, in vielen Ländern, wo wir jetzt tätig sind, in Korea und Japan, Und China ist es auch anders wie bei uns. Und das muss lokal adaptiert werden.
Macht ihr da Meinungsbefragungen in den jeweiligen Ländern? Weil die Kommunikation ist ja Kernmessage, wahrscheinlich ja. USB etc. Höchstwahrscheinlich alles anders in den Ländern. Wie schafft man das dann?
Wir probieren schon regional halt in unseren USB oder Tests drin zu haben. In Wirklichkeit ist Kaffeeverarbeitung in dem Sinn generisch. Also die funktioniert in Shanghai oder in Innsbruck genau gleich.
Habt ihr dann eigene Salespersonen in den jeweiligen Ländern?
Ja.
Also nicht nur, okay, man hat eine amerikanische Person in Österreich angestellt, sondern die sind direkt vor Ort quasi in Amerika dann zum Beispiel, oder?
Ja, also wir haben schon seit sehr langem eine Tochter in den USA. Da haben wir lokal Leute angestellt. Wir haben auch eine Person in Brasilien und wir haben jetzt auch einen Zukäufer im Büro in Korea, wo wir jetzt auch da sind dann auch Japanisch und China Verkauf angesiedelt.
Was denkst du, ist ausschlaggebend dafür, dass ihr euch nicht verzettelt habt?
Ah, das haben wir oft gemacht. Ja, das ist ein bisschen das Problem an Software. Man kann relativ viel sehr schnell machen. Ich denke, in Software ist eher Fokus das Problem, also Fokus zu erreichen. Wir haben uns teilweise schon zu breit aufgestellt und zu viele Sachen probiert. Wir waren aber immer gut, auch die Sachen wieder aufzuhören, wenn sie nicht funktionieren, um wieder Fokus zu haben. Also wir haben eher diesen breiten Approach. Probieren, iterieren, was nicht funktioniert, schneiden und fokussieren auf das, was funktioniert. Und auf das, was funktioniert, wollen wir relativ schnell kommen dadurch. Und da wir es nicht wissen genau, weil es sehr innovativ ist, müssen wir einige Dinge probieren, bevor es dann auf dem Markt geht.
Wie beurteilt ihr oder wie trifft ihr die Entscheidung, wie viel Budget quasi in Innovation hineingesteckt wird, um einfach zu testen, zu probieren, neue Sachen durchzudenken und so weiter, weil das ist ja wahrscheinlich mitunter eine der größten Ausgaben, abgesehen auch vom Marketing höchstwahrscheinlich.
Nein, ganz richtig. Bei uns geht viel in Produktentwicklung rein. Wir nehmen das wieder zurück, wo wir in 2021, 2030 sein wollen, überlegen uns, was wir dafür tun müssen, im Groben. Und dann ist unsere Produktunit dazu da, rauszufinden, was wir genau machen müssen, dass wir diese Kunden ansprechen und diesen Wert, diese Probleme lösen. Bei uns ist ein großer Teil der Firma in diesem Bereich tätig und das werden wir auch weiter so verfolgen.
Du hast vorhin einen Zukauf angesprochen von Südkorea oder in Südkorea. Wie behält man da noch Momentum? Ist ja auch wieder eine komplett andere Kultur, oder?
Ja. Aber wir sind sehr multikulturell. Wir waren ja davor schon 20 Nationalitäten oder so. Wir haben auch schon lange diese Niederlassung in den USA. Das heißt, wir können über diese Zeitzone hinweg arbeiten, auch die Zahlen zusammenziehen. Also das operativ kennen wir ja. Korea war überraschend ähnlich oder ähnlicher, wie wir es erwartet hätten. Und der Vorteil war, weil es diese Firma im Vergleich zu uns relativ klein war und wir und relativ wenig Struktur gehabt hat, wir schon relativ viel im Vergleich und sie auf unseren Stack und sehr viel von unseren Prozessen und Tools einfach auch inkludieren konnten.
Habt ihr das Unternehmen ausfindig gemacht oder ist das
Ihr
Unternehmen? Okay.
Ja.
Und das sucht, also wie sucht man und wer trifft dann der Investor die Entscheidung oder trifft es ihr als Cropstar, als Founder die Entscheidung, was kaufen wir zu und was passt zu uns?
Wir haben wieder eine Strategie, die ist natürlich auch mit den Investoren abgeklärt. Und im Rahmen dessen haben wir Firmen gesucht, die reinpassen. Und wir sehen jetzt derzeit, dass Kaffeekonsumation gerade in diesem Bereich mit China sehr, sehr stark wächst. Und wir erwarten, dass der Markt, dass unser analysierbarer Markt in dieser Region sich vervielfacht in den nächsten Jahren. Und wir wollten unbedingt möglichst schnell dort lokal präsent sein, um kulturell wieder angefasst am Markt tätig zu sein.
Das Unternehmen hat quasi auch eine Software angeboten für Röstereien oder ist das ein komplett anderes
Software-Produkt? Ja, hat Software für kleine Röstereien angebaut. Wir haben da keine Lösung eigentlich und passt da von dem her in unser Portfolio dann rein.
Und weil du die, also ihr wollt ja auch die komplette Digitalisierung der Lieferkette quasi abbilden. Wie groß kann Crops da eigentlich werden?
Im Sinne von?
Umsatz von ja, ich würde jetzt einfach mal Umsatz sagen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
Na, fangen wir so an. Ich glaube, wenn wir diese Wertschöpfungskette digitalisieren, dann heben wir eine sehr, sehr starke Fragmentierung in der Industrie auf, die fast in keiner anderen Industrie so stark ist wie im Kaffee. Und damit, wenn wir sehr, sehr viel Produktivität und Wert in diese Supply Chain kriegen, der derzeit nicht da ist. Viele Firmen sind nicht produktiv, könnte es gar nicht sein, so wie diese Supply Chain auch funktioniert. Und da kann eine Plattform was tun dagegen. Und das machen wir. Das heißt, ich glaube, der Wert, den wir liefern werden die nächsten Jahre, ist wirklich eine Supply Chain, die besser funktioniert im Sinne von Produktivität, profitabler auch ist und viel nachhaltiger agieren kann, was sie derzeit tut. Das ist der Sinn und Zweck von unserer Firma. Das wollen wir erreichen. Und vom Umsatz her, ganz schwierig zu sagen, was ist das Maximale. Im Prinzip, wir haben Lösungen für jede Verarbeitung schon auf Kaffeefedern. Also du kannst dann sagen, wir können das theoretisch jeder Firma im Kaffeebereich verkaufen und dann sind es wahrscheinlich Milliardenumsätze. Aber das ist noch ein Weg. Das sind wir nicht, ja.
Wie viele Schlüsselstellen gibt es da? Also wann, wenn man jetzt so die ganzen Schlüsselstellen in dieser Lieferkette anschaut, was kommt da als Erstes, was kommt als Letztes, was gibt es da für Zwischenstellen sozusagen und wo liegt Crops da dann eigentlich in dieser ganzen Lieferkette?
Also vereinfacht gesagt, wird Kaffee in den Tropen angebaut. Es hat ganz sehr viel Wasser und sehr viel Wärme und nicht zu heiß, also Tropen ist, wo dann daheim ist. Kaffee wird dann gepflückt in einer Art von Kirsche, wird geschält, da sind zwei Samen drin, die werden dann fermentiert und getrocknet. Und das getrocknete Zeug wird dann in Säcken geladen, auf Container und ins Land verschifft, wo es geröstet und gebrüht wird. Das ist die ersten Verarbeitungsschritte, ist diese, der Anbau natürlich, die Ernte, die Fermentierung und Trocknung. Dann kommen die Röstereien. Röstereien mischen auch wieder was oder nicht. Rösten es, verpacken es und so weiter. Und dann haben wir Coffeeshops im weitesten Sinne, die Kaffee brühen als Espresso oder Filter oder kalt oder was auch immer dann halt gefragt ist. Das heißt, von der Verarbeitung vom Produkt habe ich diese drei Stufen. Dazwischen gibt es Handelsschritte. Also Export aus Brasilien und Import in Europa zum Beispiel. Oder teilweise gibt es auch Händler zwischen Röstereien und Coffeeshops, so Gastro-Belieferer zum Beispiel. Es gibt aber sehr viel Röstereien, die direkt bei Bauern einkaufen und so weiter. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele Mischmodelle. Was interessant ist an Kaffee, das basiert alles noch auf einem Handelssystem, das wahnsinnig viel an Kolonien erinnert. Das Produkt geht von Farms irgendwann zur Tasse. Der Informationsfluss geht nur von Farm zur Tasse, nie zurück. Es gibt wahnsinnig wenige, es wird auch wenig Information weitergeschoben. Und damit bleiben alle Schritte eigentlich im Dunkeln, was dann genauso passiert. Da passiert ein wahnsinnig großer Disconnect. Und alle Firmen in dieser Supply Chain arbeiten mit ganzem reduzierten Set von Informationen, was einfach keinen Sinn macht, ganz plakativ, es macht keinen Sinn. Aber das ist der Status quo immer noch.
Warum hat das noch nie jemand behoben?
Das ist nicht so easy. Es sind einfach wahnsinnig viele Akteure. Das meinte ich vorher mit der Fragmentierung. Was ich damit meine, ist, dass es einfach Millionen von Espresso-Maschinen am Markt gibt. Es gibt Millionen von Bauern und es gibt wahnsinnig viele, zigtausende Röstereien. Und die meisten davon sind kleine und Mittelbetriebe, keine großen Unternehmen. Das heißt, der Digitalisierungsgrad ist niedriger, der Automatisierungsgrad ist niedriger. Die leben in verschiedenen Ländern, über die ganze Welt verteilt. das macht natürlich Erlöse wahnsinnig knifflig rauszukriegen überhaupt. Also, dass da genug Marktanteil hast, dass du überhaupt relevante Features liefern kannst. Und dementsprechend hat es einfach gedauert und hat eine relativ hohe Eintrittshürde. Jetzt haben wir einen Vorteil, wir sind Marktführer bei Café Röstern geworden. Das ist ein obligatorischer Verarbeitungsschritt in Kaffee, den ich nicht umgehen kann. Und jeglicher Kaffee, der geerntet wird, muss geröstet werden und alle, die Kaffee brühen wollen oder trinken wollen, müssen den von der Rösterei kaufen. Da gibt es jetzt keinen Plan B und es gibt keine Option B fürs Produkt. 100% des Kaffees muss diese Reise nehmen. Und diese Position bauen wir derzeit aus. Da sind wir schon Marktführer, bauen wir noch aus regional. Und das wird uns erlauben, dann vertikal unser System auszurollen. Also runter zu Cafés und rauf zu Bauern.
Läuft das dann alles unter Cropster oder bleiben die Firmen und ihren eigenen Markennamen, Firmennamen, oder ist geplant, dass Cropster quasi dann, die Marke wird dann quasi auf jedes Unternehmen, was zugekauft wird, einfach drüber gestülpt?
Es wird eher alles Cropster heißen, weil wir in der ganzen weltweiten Industrie bekannt sind. Wir sind meistens die wertvollere Marke. Und mag sein, dass im einen oder anderen Fall das nicht so gemacht wird, aber tendenziell schon.
Kann das nicht zu einer Verwässerung dann führen? Weil Cropster ist halt bekannt eigentlich für die Software, wenn man so möchte. Und wenn man dann das und das und das anbietet, das kann ja dann zu einer Verwässerung der Marke führen, oder?
Das ist ein Risiko tatsächlich. Auch unter wie vielen Sprachen und Segmenten kann ich eigentlich kommunizieren unter einer Marke online? Aber das muss man dann abwägen. Was macht Sinn und was macht keinen Sinn?
Wie findet ihr dann eigentlich immer so diese Unternehmen heraus, was ihr jetzt zukaufen wollt? Also nach was für Metriken geht es ja da? Weil du hast jetzt gesagt, zum Beispiel die in Südkorea, die waren klein, ihr wollt jetzt da Fuß fassen. Mhm. Aber in dieser ganzen Supply Chain, da gibt es ja zig Unternehmen höchstwahrscheinlich, was da in Frage kommen. Und wie trifft man dann die Entscheidung, was kommt in Frage und was kommt nicht in Frage? Wie viel ist da auch Bauchgefühl? Wie viel? Du magst ja sehr gern Tabellen und Spreadsheets.
Ja, es ist alles Tabellen und Spreadsheets.
Okay.
Nein, also wir sind ja auch keine große Firma. Das heißt auch, wir sind keine große Firma, wir sind aber die größte Firma in der Kaffeeindustrie als Zulieferer für Software. Das heißt, jegliche andere Firma muss auch mehr oder weniger kulturell reinpassen und die Hauptakteure in dieser Firma müssen auch reinpassen. Wenn wir nicht klarkommen miteinander, dann wird das niemals funktionieren. Das ist mehr so ein binäres Assessment, das ist natürlich reines Bauchgefühl. Aber wenn ich sage, ich kann mit den Personen nicht, ist, wenn wir nie zum Spreadsheet kommen, im Prinzip. Aber wie funktioniert es? Wir kennen ja alle anderen Firmen in der Industrie und sie kennen uns oder mich in Person. Und ja, dann spricht man sie an und fragt, ob die Tür offen ist für so eine Diskussion oder nicht. Wenn sie offen ist, redet man kurz drüber, was da die generelle Idee wäre. Wenn sie immer noch offen sind, fragen wir meistens nach, ob sie uns, dann kommen die Spreadsheets, ein paar Daten schicken, dass wir so ein initiales Verständnis haben, wo alle stehen. Und wenn es dann interessant ist oder machbar ist, dann wird ein Angebot gelegt. Also wird ein Plan gemacht, wird ein Angebot gelegt. Gibt es ja die Diligence und Verträge und das langweilige Zeug halt.
Was mich immer so fasziniert hat, ihr wart ja nie auf, ich sage jetzt mal, Profit getrieben oder so. Also so im ersten Gespräch, du hast ganz klar gesagt, wir haben ein Exit-Szenario quasi gehabt, bis hierhin und nicht weiter. Ja. So, glaube ich, waren so die Worte, also wo es halt einfach geheißen hat, okay, die Grenze dürfen wir nie überschreiten und dann lassen wir das halt einfach wieder. Und ich habe jetzt auch nie den Eindruck gehabt und da jetzt von außen hört man das auch immer wieder, ihr seid ja nie irgendwie profitgetrieben gewesen. Und das ist ja, also mir kommt es ja jetzt nicht vor. Andererseits ist diese Wachstums- Gedanke da, wie passt das zusammen oder was macht Wachstum oder was treibt dich an, wenn man so möchte?
Also Wachstum macht zwei Dinge. Also erstens glauben wir, dass wir eine Änderung in der Industrie machen und bringen und das kann ich, je mehr Wachstum wir haben, desto erfolgreicher sind wir da. Und dann haben wir das Thema von Profit und Umsatz, ich meine, es ist trotzdem unsere Hauptmetrik in der Firma, und die mir nicht täglich, aber ja, die Pläne und alles ist natürlich auf das abgebaut. Das ist ein Thema, aber das, wie wir da hinkommen, ist einfach das Thema. Und wir wollen das durch einen positiven Wechsel in die Industrie haben, durch diese Innovation, die wir tun. Das heißt, wie wir uns Gedanken machen, wie wir Sachen bauen und Service Delivery haben und verkaufen, muss mit diesen zwei Parametern klarkommen, sonst haben wir keine gute Lösung. Und das Unternehmertum für mich ist jetzt darin, diese Innovation auf den Markt zu bringen und zu etablieren und alles zu machen, dass das funktioniert, alle Lösungen zu finden, die wir brauchen. Dann Schluss, dass das EBITDA und so weiter ist, ganz klar wichtig. Aber das ist der Outcome von allem, was davor passiert. Das ist ja ganz am Schluss. Ich finde, Unternehmer, die nur auf der EBITDA-Zeile hängen, im Prinzip, ja, das ist das Resultat. Aber alles davor muss funktionieren, dass wir ein Resultat haben. Und wenn ich in einer Wachstumsphase bin und wachsen will und Innovation treiben will, dann ist das EBITDA viel zu spät, um anzusehen. Darum ist es für uns kein großes Thema im alltäglichen Gebrauch, weil das ja eben ein nachgelagerter Effekt ist.
Habt ihr jetzt auch wieder so eine Grenze bis hierhin und nicht weiter als Gründerteam?
Nein.
Alle Grenzen sind weg?
Ja, die haben sich verschoben mit der Zeit. Aber na, geht keine Grenze.
Vor kurzem habe ich mit einer Person gesprochen, die hat gesagt, viele Unternehmen betreiben ja so Innovation als Beruhigungsmittel. Und eigentlich ist es ja nicht innovieren statt, eigentlich ist es ja nicht innovieren, sondern reagieren.
Ja.
Wie denkst du darüber?
Ja, sie gehen nicht so. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt, dass wir eine relativ dynamische Zeit haben, auch derzeit noch mehr wie vor 2 Jahren, aber ich meine, vor 2 Jahren waren wir gerade einmal aus Covid raus und die Finanzkrisen waren, ja, also es geht ja ab. Gleichzeitig sind wir wahnsinnig vernetzt auf der Welt. Ich glaube, darum gehen Veränderungen viel schneller global durch. Ich glaube, wir müssen adaptiv sein und innovativ bleiben, weil wir viel schneller durch diese schnellen Veränderungen als Firmen in der Service Delivery eigentlich redundant werden. Ich glaube, das ist ein initialer Bestandteil von einer Firma, langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn ich da nur reagiere, ist natürlich wenig. Das heißt ja auch, dass ich automatisch spät bin. Und wenn ich eines bin, ich bin relativ ungeduldig. Und ich habe in mir diesen Drang, ich glaube an diese Opportunitätsfenster, und die ziehen einfach auch vorbei. Damit kann ich nicht leben.
Wenn du ungeduldig bist, warum? Kommen wir wieder auf das Wachstumsthema zurück. Ja. Du hast ja schon angesprochen, wie komplex das eigentlich ist und wie lange sowas brauchen könnte, um wirklich die Innovation in den Kaffeemarkt quasi durchzubringen. Und du bist ja ein ungeduldiger Mensch.
Ja.
Wie bleibt man dann trotzdem noch gelassen und geduldig und flippt nicht jeden Tag aus?
Nein, ist schon klar, dass gewisse Sachen Zeit brauchen. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Sense of Urgency? Ich glaube trotzdem, man muss Sachen möglichst schnell machen, weil es ist relativ ressourcenschonend. Es erlaubt mir, dass ich nur 2-3 Mal falsch liege, wahrscheinlich, wenn ich schnell mache. Und erhöht meine Chance auf Erfolg. Und davon auszugehen, dass es eh lang dauert, ist auf das falsche Mindset. Dann plant man auch mit diesem Horizont. Und ich glaube, das ist grundlegend eine falsche Herangehensweise.
Du hast vorhin die vernetzte Welt und die global vernetzte Welt angesprochen. Mhm. Du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Medien. Also wie könnte so eine neue Art von Medienplattform ausschauen? Also über das haben wir ja das letzte Mal gesprochen, wo wir uns gesehen haben. Wie passt das in den Kaffee-Kontext rein? Also warum setzt du dich auch mit dem Thema auseinander? Wie kann so quasi eine Plattformen der Zukunft ausschauen, wie können Medien zukünftig konsumiert werden, weil ich habe dann auch darüber gesprochen, zum Beispiel Videoinhalte, dann hast du gesagt, ja, aber wenn man den Artikel halt einfach online liest, dann kann man halt überfliegen, man kann wieder zurückgehen, man hat eigentlich viel, viel mehr auf Anhieb da, also du hast dann auch weniger auf Videoinformationen getippt und so weiter und wie passt das in den Gesamtkontext rein oder warum setzt du dich mit dem Thema auseinander?
Ja, ich meine, das sind viele Gründe. Ich persönlich, ich liebe gute Informationen. Wie sie aufbearbeitet ist, ist mir egal, aber ich glaube, richtig qualitativ gute Information ist einfach classy. Damit kann man was tun, man kann was lernen. Ist einfach an sich schon lässig, es überhaupt aufzunehmen. Ich glaube, diesen guten Inhalt zu machen in Zukunft wird König sein. Wie wir das machen, weiß ich nicht, weil jetzt natürlich immer mehr Inhalt auch automatisierbar. Wie es im Café passt, weiß ich noch nicht ganz. Da muss man einmal helfen, wie wir das konstruieren. Aber ich glaube, was ist an Medien so wichtig? Ich mag, wenn Information soweit verifizierbar ist oder verlinkbar ist und vernetzbar ist, dass wir mit einem hohen Grad sagen können, das ist jetzt einmal aktuell der korrekteste Art und Weise, wie wir das verstehen können. Und das würde ich mir wünschen in der Medienentwicklung insgesamt, dass wir da hinkommen. Und das würde uns erlauben, dass mehr Leute bessere Informationen bekommen. Das ist kein Allheilmittel, aber zumindest eine Mitigation, glaube ich, um weiterzukommen.
Welchen Informationen glaubst du?
Ha! Ich bin relativ überzeugt von der Schwerkraft. Nee. Welche Information glaube ich? Meinst du, das ist eine tricky Frage? Ich vertraue wissenschaftlichen Ergebnissen stärker wie anderen. Weil ich glaube, die Methode, da Blödsinn rauszufiltern, besser ist wie andere Diskursoptionen, die wir haben. Ich glaube, dass immer der Wikipedia relativ okay ist. Und sonst ist es schon dünn, ja.
Also Nachrichten, Zeitungen, Magazine?
Nein. Ich tue mir schwer mit, also alles, was Tageszeitungen ist oder Echtzeitmedia, hat natürlich das Problem, wenn ich das so schnell mache, ist natürlich die Chance hoch, dass es nicht passt. Oder dass es, da gibt es ja keine Zeit, irgendwas zu verifizieren in Wirklichkeit. Oder das ist ja nur ein Broadcast von Aktuellem. Und das ist morgen auch vielleicht schon wieder irrelevant. Und da finde ich, ist relativ viel Zeug dabei, das eigentlich gar nicht relevant ist oder man morgen lernt, ganz wichtig ist oder was auch immer. Ne? Und das, was ich jetzt noch am meisten lese, ist dann Economist oder Financial Times, wo ich dann einfach sage, okay, diese Artikel haben teilweise Wochen gedauert, um wirklich sicher zu sein, das ist ganz ein realer Informationsstand, den wir jetzt haben. Mit dem, glaube ich, können wir gut Informationen aufnehmen, jetzt einmal für mich funktioniert. Und ich bin mir ein Stück sicherer, dass das einfach auch halten wird.
Wie entscheidest du, welche Information deine Aufmerksamkeit verdient hat?
Ich finde leider ganz viele Sachen spannend in Wirklichkeit. Ja.
Aber kann auch großes Glück sein, oder? Diese Neugierde, also
ja, die
ist ja dann quasi so eine konnektive Vernetzung, wenn man so möchte, und das ist ja Gold wert.
Nein, ich finde, das ist super, aber wenn du mir jetzt einen Artikel gibst, wieso genau, was weiß ich, so finde ich irgendwas, wieso ein Nagellack genau einen Nagel hält, weil das weiß ich nicht. Hörst du das, du weißt?
Ja.
Finde ich interessant, warum das so ist, weil man kriegt es ja wieder weg, also
ja, stimmt eigentlich. Ja.
Oder wieso man durch Glas durchsehen kann, zum Beispiel, finde ich auch spannend. Ja. Oder Also es sind ja relativ alltägliche Dinge. Ich finde das alles interessant in Wirklichkeit. Oder wie Menschen miteinander interagieren. Und das sind so viele spannende Themen in Wirklichkeit. Oder wie man Innovation macht zum Beispiel. Das verstehen wir ja auch nicht durchdringend. Das ist ja so ein konstantes Ding eigentlich.
Welche Information hat zuletzt den größten Einfluss auf die Firma gehabt?
Welche Information?
Ja.
Es hat mal das ganz neulich ist der Krieg mit dem Iran, der vor 5 Tagen angefangen hat, sagen wir, oder 4 Tagen. Also es ist ganz banal. Für uns ist der Mittlere Osten ein super Wachstumsmarkt bis heute. Und jetzt haben wir Fragezeichen natürlich. Es ist keine Rocket Science Aussage, aber natürlich, die Information kommt rein und dann, was heißt das für uns?
Ja, und wie reagiert man auch dann darauf, oder? Also was, weil abwarten ist ja eine Möglichkeit. Aber andererseits, wenn man wartet, bis man weiß, was geschieht, dann ist es ja auch meistens dann zu spät. Also weil dann ist man ja wieder ein bisschen zu spät dran.
Ja, da in dem Fall müssen wir nicht viel, außer vielleicht unsere Pläne ja abwarten. Für das ist es aber zu früh natürlich. Und zuerst mal sehen, was passiert.
Okay. 3 Fragen habe ich noch an dich, Andreas.
Okay, ja.
Auf welche eine Frage hättest du gerne eine Antwort?
Das ist so Rap-Dings, gell? Sollte ich schnell antworten?
Ja, alles gut, alles gut. Wir haben Zeit.
Ich hätte gerne auf alle Fragen eine Antwort, und das darf ich nicht sagen. Ja, was ich gern wüsste, ist, ob es eine besser funktionierende Version von der liberalen Demokratie gibt, die wir relativ leben. Was das wäre.
Auf die Antwort wäre ich dann auch, auch gespannt.
Ich habe schon googelt, ich habe mich zuerst schon. Okay, ja.
Welche eine Innovation wünschst du dir eigentlich vom Kaffeemarkt? Also abgesehen von dieser kompletten Supply Chain, dass die abgebildet wird oder ja, abgedeckt werden kann. Also gibt es da irgendeine Innovation, wo du sagst, die vermisse ich, oder warum gibt es da noch keine Lösung dafür? Oder gibt es da irgendwas in dem Bereich, wo du denkst, okay, warum hat das noch niemand gelöst? Also abgesehen jetzt von diesem Gedanken der Supply Chain, aber gibt es da
schon was? Das ist jetzt ein bisschen kontroversiell. Ich hoffe, dass wir noch viel mehr Gentechnik haben im Anbau, weil Klimawandel ist ganz real und da leben 20 Millionen Menschen davon, vom Anbau allein. Und das ist nicht ein nice to have für sie im Leben, sondern must have. Und da sind wir teilweise gut aufgestellt, in ein paar Regionen teilweise ganz schlecht aufgestellt. Und das ist das K-Weg vorwärts für niemand. Da würde ich mir wünschen, dass wir da schneller sind. Und warum? Gentechnik, es ist leider die einzige Methode, wie wir schneller sind. Und so viel Zeit haben wir nicht. Also, geht nicht. Genau, ja.
Gibt es da Risiken jetzt bei der Gentechnik, was man jetzt schon absehen kann? Oder ist das relativ sicher dann und ist das relativ zuverlässig?
Also so viel ich weiß, gibt es bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln bis heute keine Problem, das rausgekommen ist.
Okay.
Ich weiß, dass wir im deutschsprachigen Raum wahnsinnig kritisch sind diesbezüglich, dass die Rest von der Welt nicht so. Aber in Wirklichkeit hat sich das nicht bewahrheitet. Ich glaube, wir waren da einfach falsch.
Wird dann der Kaffee ja wieder billiger, ne? Also weil der, ja, weil der Florian, also der, mein, du kennst ja selber, der Meierhofer von Anbahn, der hat ja gesagt, mit den Kaffeepreisen, was es halt, also er glaubt nicht daran, dass Kaffee wieder billiger wird. Nein. Und er hat ja gesagt, wenn er die Marge, also so wie die Einkaufspreise gestiegen sind, dann würde quasi mittlerweile, wenn sie das an den Kunden weitergegeben hätten, dann würde, glaube ich, weiß nicht mehr, der billigste oder der teuerste Kaffee von ihm im Sortiment 100 Euro kosten das Kilo. Also wenn er quasi das weitergegeben hätte, was er im Einkauf mittlerweile prozentuell mehr bezahlt. Und er glaubt ja nicht daran, dass es wieder billiger wird.
Nein, das wird nicht mehr billiger, weil immer mehr Menschen Kaffee trinken. Das heißt, die Abnahme wird steigen und der Mehr an Anbau wird das nicht kompensieren. Ich glaube auch, dass Kaffee nicht billiger sein sollte. Also wenn wir Leuten in Lateinamerika so viel zahlen wollen, Bauern so viel zahlen wollen, dass sie ihre Kids auf die Schule schicken, also vernünftige Schule und so weiter, genug investieren können in den Bauernhof, dass sie das ihr Leben lang machen können. Und ja, so Basic-Sachen eigentlich. Dann wären wir unter dem jetzigen Preis, also sind wir noch nicht ganz dort, da müssten wir einen Tick höher sein, dass das überhaupt das Basislevel erreicht ist. Wenn bei den Bauern so viel ankommt. Und derzeit ist erst der mittlere Handelspreis soweit. Ich glaube, das muss oben sein, weil sonst was wird passieren, die niemand wird Kaffee anbauen, weil es einfach keine Perspektive ist, der Familie großzuziehen. Und ich glaube, das Median-Alter von kolumbianischen Kaffeebauern, und das wird alle Kaffeebauer schockieren, ist halt weit über 60 inzwischen. Weil ihr Kinder haben das nicht übernommen. Also irgendeine Lösung werden wir auch da brauchen. Mhm. Das ist, ja. Und ich denke, wenn Kaffee als Produkt überleben soll, brauchen wir immer noch Millionen Leute, die das anbauen. Und dann müssen wir die adäquat zahlen, dass sie ihr Leben bezahlen können. Und wenn wir das nicht tun, dann werden sie ja einen anderen Job suchen.
Ja, so guter Punkt, ja.
Und das ist jetzt gar nicht so. Das ist auch halt schon so. Das ist absoluter Shortcoming, das wir derzeit haben. Und wir haben zu lange zu billige Preise gehabt, in Wirklichkeit. Aber ja, die Perspektive ist, dass die Preise oben bleiben. Man muss jetzt aber noch dazu sagen, der Einkaufspreis ist natürlich schon ein Thema. Also nur, dass man so ein Verständnis hat. Also wenn ich Rohkaffee einkaufe, dann zahle ich derzeit, sagen wir, 8 Euro fürs Kilo, Hausnummer. Und da kann ich für Hochqualität mehr zahlen, für schlechte Qualität ein bisschen drunter. Genau. Und jetzt geht man in den Supermarkt und dann kauft man jetzt bei billigem Kaffee, das kostet Viertelkilo, 12 Euro, 10 Euro, keine Ahnung.
Ja, ist schon eher teurerer Kaffee, oder? Also
weil, im Supermarkt.
Also ich weiß nicht, so jetzt verglichen jetzt mit Florian, glaube ich, es kostet so der 250 Gramm so zwischen 14 und 16 Euro, hätte ich jetzt gesagt, so von.
Genau, nehmen wir 15 her, das ist also Kilopreis von 60.
Ja.
Und dann hast du um 10 einkauft.
Ja.
Also ist schon eine Value Creation, wie wir sagen in Englisch, passiert da schon noch. Aber ja, das Thema ist, Kaffee wird noch sehr stark mit, also die Kaffee-Röstmaschinen werden mit Gas betrieben, aber die Elektro, die Gas ist oben, die Löhne sind stark gestiegen bei uns, das Verpackungsmaterial ist teurer geworden. Also da kommt, das ist nicht nur der Kaffeepreis, der den im Prinzip da reindrückt. Und das ist schon ein absoluter globales Problem derzeit, dass diese Preise sich so crazy entwickelt haben. Und leider eben KMUs prozentuell wieder viel härter trifft wie größere Unternehmen. Und darum leidet Kaffee auch prozentuell ein bisschen mehr wie andere Industrien.
Eine Frage habe ich noch, ja. Andreas.
Ja.
Dieselbe wie das letzte Mal. Was möchtest du noch sagen?
Ich würde mir so gern wünschen, dass man mehr Unternehmer hätten in Österreich.
Was braucht es dafür, ist die Frage.
Ja, dass wir okay sind, dass wir Sachen probieren und uns absolut falsch herauskommt. Das ist wirklich okay. Eigentlich ist es nicht okay, es nicht probiert zu haben.
Mhm.
Und erstens ist es erfüllend, wenn man mal was probiert, das man wirklich machen will. Und ein paar Sachen davon werden funktionieren und die werden tolle Produkte machen, tolle Services, tolle NGOs gründen, werden was in der Gesellschaft verändern, werden Arbeitsplätze schaffen. Ein paar von denen werden durchkommen und dann haben wir Success Stories. Und das wird uns alle, haben einen Benefit, alle davon. Da kommen wir dahin, Stück für Stück.
Ja, hoffentlich.
Ja, absolut.
Ja, danke dir, Andreas. Teil 2, also mir hat es sehr gefreut und natürlich euch weiterhin alles Gute. Danke dir für deine Zeit.
Ja, danke auch und auch dir mit dem Podcast und allem alles Gute.
Dankeschön.
Danke.